Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses von 4 Autoren geschriebene Buch mit dem Titel »Das Wunder der biblischen Prophetie« vermittelt einzigartige Einblicke in biblisch-prophetische Aussagen über die Welt- und Heilsgeschichte. Die Kernbotschaft lautet »Jesus Christus allein«, denn er ist Ziel und Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Er ist die Verkörperung des Wunders der biblischen Prophetie. Hören Sie heute von Norbert Lied den ersten Teil seines Themas »Das Wunder der Worte vom Kreuz«. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Wunder der Worte vom Kreuz. Der Herr Jesus Christus hatte in den 6 Stunden, in denen er am Kreuz hing, genau 7 Sätze oder Worte gesprochen. Wir wollen anhand dieser 7 Worte die Wunder betrachten, die der Herr für uns am Kreuz vollbracht hat. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, sagt Johannes 1, Vers 1. Hier ist von Jesus Christus die Rede, vom Fleisch gewordenen Wort Gottes. In Psalm 12, Vers 7 lesen wir, die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber, am Eingang zur Erde geläutert, 7-mal gereinigt. Sicherlich hat es eine tiefe prophetische Bedeutung, dass der Herr Jesus am Kreuz ausgerechnet 7 Worte bzw. 7 Sätze gesprochen hat. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Warum? Gott ist rein und heilig. Als Jesus Christus auf diese Erde kam, hier lebte und den Menschen das Evangelium brachte, die Worte Gottes in sich selbst, in seiner Person, waren die Menschen immer wieder überrascht über das, was aus dem Munde Jesu ging. Einer meiner Lieblingstexte in den Evangelien ist der Abschnitt, als die Pharisäer und Schriftgelehrten einmal ihre Diener aussenden, um Jesus Christus gefangen zu nehmen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren bekanntlich stolz auf ihre Worte und auf ihre Lehrkunst, denn das ganze Volk sollte ja auf sie schauen und sie respektieren. Die Diener gingen und wollten Jesus im Auftrag ihrer Herren gefangen nehmen. Sie sahen Jesus und hörten ihn reden. Da machten sie auf dem Absatz kehrt und gingen wieder zurück. Die Pharisäer waren verblüfft. Warum habt ihr ihn nicht gefangen hierher gebracht? Die Antwort dieser Knechte ist tief bewegend. Nie hörten wir einen Menschen so reden wie diesen Menschen. Das war ein Schlag ins Gesicht der hochmütigen Pharisäer. Täglich haben sie gelehrt und unterrichtet. Nun kommen ihre eigenen Knechte und sagen ihnen ins Gesicht, dass sie noch nie einen Mann so reden gehört hätten wie Jesus Christus. Und deshalb hätten sie ihn nicht gefangen nehmen können. Die Worte des Herrn sind reine Worte. In Psalm 12, Vers 7 heißt es weiter, dass seine Worte Silber sind. Warum Silber und nicht Gold? Warum verwendet die Bibel hier nicht das Wort Gold? Nein, seine Worte werden hier als Silber bezeichnet, weil Silber in der Bibel für die Erlösung steht und Gold für die Herrlichkeit Jesu Christi. Unser Herr wurde ja mit 30 Silberlingen verraten. Im Alten Testament in 2. Mose 30, Vers 11 und die folgenden steht geschrieben, dass die Israeliten, wenn sie das 20. Lebensjahr erreicht hatten, als Lösegeld einen halben Silberschekel geben mussten. Dadurch waren sie freigekauft, gelöst. Silber ist ein Bild für die Erlösung. Ist es nicht Jesus, das fleischgewordene Wort, der reine Worte sprach? Ist er es nicht, der am Eingang zur Erde kam, in den irdenen Tiegel, wie es die Schlachterbibel übersetzt? In Jesaja 53, Vers 2 sagt der Prophet über den Messias, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Vielleicht sind damit auch die verborgenen Jahre Jesu gemeint. 9 Monate trug Maria ihn unter ihrem Herzen. Dann kam er auf diese Welt. Und bis zu seinem 30. Lebensjahr weiß man kaum etwas von ihm. Er kam in den irdenen Tiegel dieser Welt hinein, in den Tiegel der Sünde. In Psalm 12, Vers 7 heißt es weiter: Silber am Eingang zur Erde geläutert. Jesus wurde geläutert, und wie? Er hatte es im Grunde gar nicht nötig, denn er war ja der Reine, der Unfassbare, eigentlich auch der Unnahbare. Aber er ist für uns der Nahbare geworden. Er war der Sündlose, und doch hat er an dem, was er litt, gehorsam gelernt, sagt uns die Bibel in Hebräer 5, Vers 8. Er ist voll und ganz Mensch geworden. Die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Psalm 12, Vers 7. Die Schlachterbibel übersetzt: siebenmal bewährt. Jesus hat sich bewährt in seinem ganzen irdischen Leben. Am Kreuz von Golgatha, als er dann das Werk vollbrachte, hat er sich ebenso bewährt. Er hat alles, was im Alten Testament über ihn und seine erste Ankunft, über sein Leiden geschrieben steht, am Kreuz erfüllt. Er hat sich bewährt als der Sohn Gottes, siebenmal bewährt. Ein Ausdruck dafür sind seine sieben Worte am Kreuz. Wir können nicht erfassen, was der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Er erlitt und erduldete wohl in diesen 6 Stunden am Kreuz mehr, als wir uns je vorstellen können. Jesus Christus hat, prophetisch gesehen, die ganze Menschheitsgeschichte, alle Zeitepochen bis ans Ende auf sich genommen. Das zeigen uns diese 7 Worte vom Kreuz, und deshalb habe ich sie auch als das Wunder der Worte vom Kreuz bezeichnet. Das erste Wort Jesu am Kreuz. In Lukas 23, die Verse 33 und 34 lesen wir: Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie daselbst ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Herr Jesus Christus spricht dieses erste Wort ganz überlegt, in dem Moment, als man seine Hand nimmt und an das Kreuz legt. Stellen Sie sich vor, wie die ganze Schar mit Jesus zur Richtstätte Golgatha kam. Wahrscheinlich lag der Querbalken des Kreuzes schon auf der Erde. Dann legte man Jesus auf diesen Querbalken. Man musste ja nicht, wie bei den beiden anderen, die mit ihm gekreuzigt wurden, die Hände Jesu gewaltsam auf das Kreuz pressen und dann die Nägel durchschlagen. Jesus streckte seine Hände freiwillig aus. Dann nahmen seine Henker die Nägel und schlugen sie durch. Damit versöhnt Jesus den Sündenfall dort, wo die Sünde in die Welt kam. Deshalb ist es nicht ohne Bedeutung, dass das ausgerechnet in dem Moment geschieht, in dem er seine Hand ausstreckt, auf den Baum legt, an das Holz des Kreuzes, das ja aus einem Baum gemacht wurde. Exakt in dem Moment, als die Nägel seine Hand durchdringen, sagt er dieses Wort: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Holz im Paradies und das Holz auf Golgatha. Wussten denn Adam und Eva, was sie tun? Es ist ihnen zwar gesagt worden, aber wussten sie es wirklich? Wie kam die Sünde in die Welt? Indem das erste Menschenpaar seine Hand ausstreckte, an einen Baum griff und von dessen Holz die verbotene Frucht nahm. Vergleichen Sie dazu 1. Mose 3, Vers 6. Exakt in dem Moment, als sie ihre Hand ausstrecken, das Holz des Baums berühren und die Frucht nehmen, kommt die Sünde in die Welt, mit allen Konsequenzen, auf alle Menschen. Vergleichen Sie dazu Römer 5, Vers 12. Seitdem wird mit der Zeugung eines Menschen die Sünde nun automatisch weitervererbt. Die unmittelbare Folge der von Adam und Eva begangenen Sünde war, dass nun der Tod in die Welt gekommen war. Zunächst der geistliche Tod und darauf folgend auch der physische Tod. Der Mensch ist sozusagen geistlich gestorben, als er damals seine Hand ausstreckte und an das Holz griff. Er verlor die Gemeinschaft mit Gott und das Paradies, denn er musste den Garten Eden verlassen und ein Engel mit flammendem Schwert stellte sich davor. Aber Gottes Wort hat an so vielen Stellen verheißen, einst sollte ein Erlöser, ein zweiter oder letzter Adam, was ja Mensch heißt, kommen. So lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 45 und 47, wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Dieser letzte Adam sollte die Todeslinie, die durch den ersten Adam in die Welt gekommen war, aufheben. Er sollte die Sünde, die durch Adam und Eva in die Welt kam, besiegen und wegnehmen können. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus Christus ist der zweite, der letzte Adam. Pontius Pilatus war ein hartgesottener, grausamer Mensch. Aber im Johannesevangelium wird Folgendes berichtet. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er, Pilatus, spricht zu ihnen, siehe, der Mensch, was auch mit Adam übersetzt werden kann. Aus dem oben zitierten Vers in 1. Korinther 15, Vers 22 geht auch hervor, dass jeder von uns sich auf eine dieser beiden Linien befindet, gleichgültig, wie er heißt und welche Position er in dieser Welt bekleidet, ob er ein König ist oder ein Präsident, ob ein Popstar, Filmschauspieler oder ein ganz einfacher Mann von der Straße. Gott macht keinen Unterschied. Entweder befindet man sich auf der Linie des ersten Adams und ist verloren, weil man unter der Herrschaft der Sünde steht. Oder man steht in der Linie des zweiten, des letzten Adams, Christus, der Linie in das ewige Leben. Wer im ersten Adam bleibt, ist verloren. Wer aber zu dem zweiten Adam kommt, wird gerettet. Jesus gibt seine Hände freiwillig, streckt sie aus am Baum des Kreuzes und bittet den Vater um Vergebung für die Menschen. Damit hebt er den Sündenfall auf, der in die Welt kam, als der Mensch seine Hand ausstreckte und an das Holz griff. Einige Vergleiche sollen die Bedeutung des ersten Wortes Jesu am Kreuz verdeutlichen. Adam kam auf übernatürliche Weise in die Welt. Er wurde nicht geboren wie wir. Jesus kam ebenfalls auf übernatürliche Weise in die Welt. Adams Vater war Gott, denn er wurde direkt von ihm geschaffen. Der Vater Jesu war Gott. Adam kam ohne Schuld in diese Welt. Jesus kam ohne Sünde in die Welt und er ging ohne Sünde. Adam lebte vor dem Sündenfall in engster Verbindung mit Gott. Jesus lebte in engster Verbindung mit dem Vater. Adam lebte vor dem Sündenfall in einer vollkommenen Welt. Jesus lebte vor seiner Menschwerdung in einer vollkommenen Welt. Er war Gott gleich. Vergleichen Sie dazu Philipper 2, Vers 6. Durch Adam verloren wir die Unschuld. Durch Jesus verlieren wir die Schuld. In einem Garten, dem Garten Eden, kam die Sünde in die Welt, in dem der Mensch sich für sich selbst, aber gegen den Willen Gottes entschied. In einem Garten, dem Garten Gethsemane, begann der Sohn Gottes, die Sünde zu besiegen, indem er sich für den Willen Gottes entschied. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Versucher sagte damals dem ersten Menschenpaar, dem es verboten war, die Frucht des Baumes der Erkenntnis zu nehmen, wenn ihr sein wollt wie Gott, dann greift an den Baum und nehmt die Frucht. Bei Jesus ging es um dasselbe, aber in umgekehrter Anwendung. Als er, als der Erlöser ans Kreuz ging, schrie die Menschenmenge, wenn du Gott bzw. Gottes Sohn bist, dann steige herunter. Anders ausgedrückt, Jesus hat den Sündenfall wieder gut gemacht. Die Ursünde sozusagen aufgehoben für alle, die an ihn glauben und die Sünden aller Menschen getragen. Wir können nun wieder zurückkehren in die Gemeinschaft mit Gott. Wir werden in der Ewigkeit Frucht vom Baum des Lebens genießen. das zweite Wort Jesu am Kreuz. Adam und Eva fasten an den Baum und sie verloren das Paradies. Jesus fasst an den Baum des Kreuzes und wir bekommen das Paradies zurück. Denn er sagte zum Schächer am Kreuz, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.« Lukas 23, Vers 43. Wie ist das möglich? Das Paradies ist doch verschlossen, der Mensch daraus vertrieben. Im Paradies fand die erste Sünde statt. Der Mensch griff nach dem Baum und wurde aus dem Paradies ausgeschlossen. Jetzt findet genau dasselbe in umgekehrter Reihenfolge statt. Seitdem Jesus ans Kreuz von Golgatha ging, können wir das Paradies wieder bekommen. Seitdem können wir geistlich von Neuem geboren werden. Adam und Eva haben damals die Verbindung zu Gott verloren und sind geistlich gestorben. Jetzt können wir durch Jesus geistlich wiedergeboren werden und leben. Der sündlose Sohn Gottes hängt für Sünder am Holz des Kreuzes und erwirkt dadurch Vergebung der Sünden und die Rückführung ins Paradies. Nicht umsonst zerriss bei der Kreuzigung der Vorhang im Tempel in zwei Stücke. Als Jesus triumphierte, es ist vollbracht, steckte der Cherub sein Schwert in die Scheide und gab den Weg ins Paradies wieder frei. Darum sagte Jesus zum Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das gilt für jeden, der glaubt. Das Wort Paradies bezeichnet die neue Welt Gottes, in die alle hineinkommen, die mit ihrer Sünde zu Jesus Christus gekommen sind. Dieses Paradies ist unaussprechlich herrlich. Der Apostel Paulus sagte einmal von sich in 2. Korinther 12, Vers 4, er wurde bis ins Paradies entrückt und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch wiedergeben kann. Wer aber kommt in den Genuss des Paradieses? Nur diejenigen, die sich ein Herz fassen, sich überwinden und den Schritt zu Jesus unter die Füße nehmen, ganz bewusst. Man wird nicht als Christ geboren. Man kann christlich erzogen werden, aber um wirklich Christ zu werden, muss man sich bekehren, wie es der Schächer am Kreuz getan hat. Er hat, obwohl er am Kreuz hing, den Weg zu Jesus unter die Füße genommen. Trotz allem Spott hat er sich überwunden und gerufen, Jesus, denke an mich. Und was geschieht? Jesus gibt ihm sofort die Antwort, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Schächer am Kreuz hat sich überwunden und es nicht bereut. Das dritte Wort Jesu am Kreuz. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen, sagte er zu seiner Mutter, »Frau, siehe, dies ist jetzt dein Sohn.« Und zu dem Jünger sagte er, »Dies ist jetzt deine Mutter.« Von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Johannes 19, die Verse 27 und 28. Mit seinem ersten Wort am Kreuz macht Jesus den Sündenfall gut. Mit seinem zweiten Wort am Kreuz führt er uns zurück ins Paradies, genau in umgekehrter Reihenfolge, wie Adam und Eva es verloren haben. In seinem dritten Wort sorgt unser Herr Jesus in erster Linie für seine Mutter. Schließlich gab es damals noch keine Sozialversicherung, aber in zweiter Linie geht es aus prophetischer Perspektive noch um etwas mehr. Es entsteht eine neue Familie zwischen Personen, die nicht miteinander verwandt sind. »Frau, siehe, das ist dein Sohn«, sagte er zu seiner Mutter und zu seinem Jünger, »siehe, das ist deine Mutter.« Hier soll Gemeinschaft entstehen. Die Reihenfolge der Worte Jesu am Kreuz ist bewusst gewählt. Ist das nicht ein Wunder biblischer Prophetie? Wir haben an einem Holz die Gemeinschaft mit Gott verloren und die Sünde kam in die Welt. Als Folge der Sünde haben wir die Gemeinschaft untereinander verloren und die Familie zerbrach. Kurz nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen waren, gab es den ersten Mord. Kain erschlug seinen Bruder Abel. In 1. Mose 4 sehen wir, wie es weiter radikal bergab geht mit den Menschen. Schauen wir doch einmal in diese Welt hinein. Es ist keine Gemeinschaft mehr da. Selbst in der Gemeinde Jesu gibt es Zerwürfnisse und Streit. Aber die Auswirkung der Worte Jesu am Kreuz von Golgatha ist jetzt umgekehrt. Zuerst kommt Vergebung. Dann ist die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt und daraus darf auch Gemeinschaft untereinander entstehen. Eine neue Familie. Deshalb enthält dieser Vers für mich auch einen prophetischen Ausblick auf die Gemeinde Jesu. Durch die erste Ankunft Jesu ist die Gemeinde entstanden, mit Kindern, Jünglingen, Müttern und Vätern in Christo. Wir sollen füreinander da sein, füreinander sorgen. Wenn wir nicht dazu fähig sind, wenn wir uns hassen und uns beneiden, wenn wir uns streiten und so eifersüchtig sind, weil ja unsere eigene Meinung so wichtig ist, wenn wir uns untereinander nicht verstehen, dann liegt es daran, weil wir auf Distanz gegangen sind zum Kreuz. Wenn wir die Sorge und die Not des Nächsten nicht mehr sehen, wenn wir nicht mehr erkennen, dass er auf der Suche ist, dass er Hilfe und Unterstützung braucht, vielleicht sogar finanzielle Unterstützung, wenn wir nicht mehr für den anderen da sein, füreinander, miteinander beten, aufeinander Acht haben können, dann liegt das an unserer Distanz zum Kreuz. Die Gemeinde Jesu besteht aus verschiedenen Völkern, Nationalitäten und Rassen, und doch ist sie zu einer Familie geworden. Vergegenwärtigen wir uns einmal die Gegensätze am Kreuz. Die Menge spottet und grölt. Was tut Jesus? Er redet Worte der Liebe. Der Schächer flucht und schreit. Er verwünscht sich selbst und alle anderen. Jesus aber denkt fürsorglich an andere und führt sie zusammen. Die Mutter Jesu steht selbst unendlich hilflos vor dem Kreuz. Sie sieht, wie er leidet. Seine Lippen sind trocken. Aber wegen der Soldaten wagt sie es nicht, seine Lippen zu benetzen. Was tut Jesus? Er schaut auf seine Mutter und sorgt für ihre Zukunft, dass sie zu essen und zu trinken hat. Jesus sagt zu seiner Mutter, siehe dein Sohn, und zum Jünger, siehe deine Mutter. Wie ist es bei uns? Sehen wir denn noch den anderen? Jesus macht uns zu Müttern, Vätern, Söhnen und Töchtern. In Johannes 15, Vers 17 sagt er, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und das umso mehr, je kälter es wird in dieser Endzeit. Denn wir brauchen einander in dieser Welt, in der keine Wärme mehr ist, in der nur noch die Prinzipien der Ellbogengesellschaft gelten und jeder sich selbst der Nächste ist. In einer Welt, in der Krieg und Hass herrschen, müssen wir als Gemeinde Jesu zusammenrücken.
Ich falte ums Kreuz meine Hände und bleibe anbetend stehen. Ich frag mich nach Schätzen der Erde, viel Silber und Gold nicht sehen. Es lockt mich kein lustiges Treiben, es ist blendend.
mein Retter, o Gottes Lamm.
Ach, könnte ich etwas geben, dir, der mir so viel getan. Beständig will ich nur leben, ein Kreuzel und mehr empfahn. Ein Kreuzel und mehr
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Das Wunder der biblischen Prophetie hörten Sie soeben den ersten Teil des Themas Das Wunder der Worte vom Kreuz von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.